Ja, hallo, guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch die online. Und als du jetzt die Predigt angekündigt hast, musste ich fast lachen, dass man mit dem Titel einer Predigt schon so Angst und Schrecken verbreiten kann. Aber vielleicht ist er auch begründet, gell? So. Also letzte Woche haben wir ja vom Volk mal die Predigt gehört, Standortbestimmung. Und da ging es ja darum, wo stehst du? Und wir hatten ja die Geschichte von der Heilung des Gelähmten gehört und die Frage war, welchen Part aus dieser Geschichte siehst du für dich als deine Besetzung? Und diesen Sonntag können wir das eigentlich gleich fortsetzen. Mit einem Unterschied, heute geht es darum, Resümee zu ziehen, mit der Frage, warum? Warum Jesus? Hey, wie bin ich nur hierher gekommen? Was ist meine Motivation? Oder ganz schlicht, warum bin ich Christ? Warum bist du Christ? Und zwar geht es darum, ein bisschen zurückzublicken, damit unsere Schritte in die Zukunft fest sind und fest bleiben. Denn wir alle wollen das Ziel erreichen. Der Paulus, der spricht ja von einem Wettlauf. Aber ihr Lieben, der Wettlauf muss auch gelaufen werden. Und zwar von jedem persönlich. So nützt es nichts, wenn man vorm Fernseher sitzt und jedes Spiel vom Lieblingsverein anschaut, mitfiebert, du freust dich, du verzweifelst, du leidest, es gibt Fußballvereine, wo man immer leidet, oder du feierst. Du kennst alle Regeln, aber am Ende bist du zwar Fan, aber kein Fußballer oder Eishockeyspieler oder Handballer. Profi ist der, der auf dem Spielfeld steht. Der, der läuft, der, der den Ball tritt, der, der das Tor schießt. Aber auch der, der gefoult wird, der Schmerzen erleidet oder der ausgepfiffen wird, wenn es nicht so läuft. Natürlich auch der, der die Kohle bekommt. Und der, der den Pokal in die Höhe reißt am Ende des Wettbewerbs. Du freust dich mit, du bist vielleicht sogar der Vorstand im Fanclub. Trotzdem bist du nur Fan, nicht der Spieler. Und dein Leben ist dein Spielfeld. Und du läufst dein Leben. Und ein wesentlicher Einfluss in unserem Leben sind Entscheidungen. Selbst die, die man nicht trifft. Angenommen, du bewirbst dich bei zwei verschiedenen Arbeitgebern für eine Vollzeitstelle und du bekommst von beiden eine Zusage. Dann steht eine Entscheidung an. Wo gehst du hin? Aber warum? Warum müssen wir uns da eigentlich entscheiden? Wäre es nicht cool, zwei Arbeitgeber zu haben? Zweimal Gehalt, zweimal Urlaub, zweimal Sicherheit, der eine zahlt Weihnachtsgeld, der andere zahlt eine Zusatzausbildung. Also ganz viele Vorteile. Aber dummerweise sind wir nur eine Person. Eine Arbeitskraft, eine Kapazität und wir können einfach nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Moment. Vollzeit? Siehst du. Also, auch der Arbeitgeber fordert nämlich unsere Entscheidung. Er will, dass wir zu 100% für ihn arbeiten. Meistens findet man im Arbeitsvertrag dazu sogar eine Vereinbarung und die unterschreibst du, dass du nicht noch für jemand anderen arbeitest. Denn er ist nicht bereit, uns zu teilen und schon gar nicht mit einem branchenähnlichen Betrieb. Und diesen Anspruch finden wir auch in der Bibel. Jesus sagt, Ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr werdet den einen lieben und den anderen hassen. So lesen wir in Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Und dann gibt es noch die Bibelstelle in Lukas 16, 13. Und zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass es genau der gleiche Wortlaut ist. Entscheidungen muss man aber im Leben immer wieder treffen. Genauso wie bei einem Quiz. Richtig oder falsch? Oder bei Multiple Choice. Antwort A, B, C oder. Sich zu entscheiden ist wichtig und richtig. Aber manchmal ist es auch wichtig, sich zu fragen, warum man sich entscheidet und für was. Ist mein Motiv, Antwort A, B oder C zu wählen, zielführend? Nicht, dass man am Ende den schwarzen Peter in der Hand hält und man alles verliert. Tatsächlich gibt es so eine Gefahr auch für uns Christen. Wir haben uns für Jesus entschieden. Wir folgen Jesus nach. Wir beten im Namen Jesus. Wir sind in einer Gemeinde. Wir spenden, wir tun Gutes. Und trotzdem darf man auch hier mal fragen, warum? Warum eigentlich? Mögliche Antworten. A, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. B, ich will in den Himmel kommen. C, ich habe Angst vor Gott. D, jemand hat mir von Jesus erzählt. E, etwas ganz anderes. Und ihr dürft da jetzt einfach für euch eine Antwort darauf geben. Am Anfang wollte ich eigentlich, dass wir uns melden, aber ich glaube, das lasse ich mal. Ja, wo würdest du also da dein Kreuzlein machen? Lapidar könnte man ja sagen, viele Wege führen nach Rom. Aber dummerweise gibt es da ein paar Bibelstellen, noch dazu im Neuen Testament, die so gar nicht in unser Konzept passen und uns echt den Spaß verderben können. Und zwar Matthäus 7, 22. Da sagt Jesus, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Wenn wir uns das also nochmal angucken und das versuchen zu analysieren, dann steht da am Anfang viele. Viele heißt also, es sind nicht nur ein paar. An jenem Tag, was wohl bedeutet, das Rennen ist gelaufen. Und dann kommt man und sagt, hey, wir haben doch was vorzuweisen, wir rechtfertigen uns irgendwie. Und das sieht man doch, dass du mit uns warst. Und dann diese Antwort, ich habe euch niemals gekannt. Die totale Abfuhr. Weicht von mir, Übeltäter. Die ganzen Werke sind für die Katz wertlos. Was ist da passiert? Glücklicherweise gibt es auch noch Vers 21. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebären, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Aha, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Scheinheiligkeit oder wahrer Glaube. Aber gerade als du dich entspannst, zurücklehnen willst, fällt dein Blick auf den letzten Satz. Hoffentlich in diesem Moment, jetzt. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Gott gehorchen. Sofort denken wir, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Warum ist das entscheidend? Dazu lesen wir eine ganz interessante Geschichte aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 19, 13 bis 20. Im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die umherzogen und böse Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, dem Paulus verkündet. Das taten auch die 7 Söhne eines gewissen Kephas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern. Doch der Dämon verhöhnte sie. Jesus kenne ich und Paulus auch, aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, sodass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Bald wusste ganz Ephesus, Juden wie Nichtjuden, von diesem Vorfall. Alle waren zutiefst erschrocken und der Name des Herrn Jesus wurde nun überall gelobt. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Also zum einen sehen wir hier die Worte Jesu bestätigt und eine Auswirkung der geistlichen Wahrheit, die hier in Aktion getreten war. Das eine war, der Name Jesus wurde einfach benutzt. Ja, die haben einfach gedacht, boah, super Formel, im Namen Jesus, und haben da versucht, Geister auszutreiben. Und das zweite war, dass der Wille Gottes, also dieser Gehorsam Gott gegenüber, einfach nicht befolgt worden ist. Aber die Folge von dem Ganzen war, Ehrfurcht erfasste die Stadt. Die Erkenntnis hatten die Leute plötzlich, boah, wir haben es hier mit einem Gott zu tun und dieser Gott demonstriert seine Gewalt. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. In diesem Fall die Umkehr von Zauberei, deshalb die Bücherverbrennung. Das Feuer reinigte. 50.000 Silberlinge habe ich versucht herauszufinden, also es muss ziemlich viel Geld gewesen sein. Das waren also nicht nur 3 oder 4 Büchlein, sondern das war wirklich sehr viel gewesen. Und wichtig ist eben hier zu sehen, dass der Name Jesus nicht wie eine Zauberformel funktioniert. Die 7 Söhne des Hohepriesters Kephas haben das schmerzhaft erfahren müssen. Denn das waren Zauberprofis, die dachten, sie könnten die Formel Jesus einfach kopieren. Copy and paste. Scherzhaft könnte man sagen, sie haben das Copyright missachtet und dafür teuer bezahlt. Kann uns ja nicht passieren, so denken wir jetzt vielleicht. Oder etwa doch. Jesus ist meine Eintrittskarte in den Himmel, weil, ist doch logisch, wir werden alle sterben, wir wollen in den Himmel, Sünde trennt mich von Gott, Gott ist aber im Himmel. Am Kreuz hat Jesus für meine Sünden mit seinem Blut bezahlt. Also nehme ich Jesus als meinen Herrn an, denn er versöhnt mich mit Gott. Lebensübergabe, Ticket in den Himmel gezogen, check. Was soll daran falsch sein? Naja, die Alternative zum Himmel ist die Hölle. Und wer will da schon hin? Die Hölle, das klingt schon ziemlich altmodisch. Gibt es die überhaupt noch? Vielleicht wurde die inzwischen wegrationalisiert und wir haben es nicht gemerkt. Der Begriff Hölle ist irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Früher war das anders. Die Paula, also unsere Tochter, die schrieb vor kurzem eine Religionsprobe über Martin Luther. Eine Frage war, vor was hatten die Menschen zur Zeit Luthers ganz besonders Angst? Mögliche Antworten: Pest und Cholera, Fegefeuer, Buchdruck oder Gott. Also es war wirklich eine Probe. Und ich habe nachgeschaut, die richtige Antwort war Fegefeuer und Gott. Noch eine Frage aus dieser Probe war: Martin Luther beschließt, ins Kloster zu gehen. Warum? A. Martin Luther hofft, damit Gott zu gefallen. B. Ruhe vor schulischem Stress. C. Er war verzweifelt aus Angst vor einem strafenden Gott. D. Er hatte eine Wette verloren. E. Deal mit der heiligen Anna. Ja, und auch hier war die Antwort: Er hoffte, damit Gott zu gefallen. Er war verzweifelt aus Angst vor einem strafenden Gott. Und die heilige Anna war auch dabei. Und es gab auch sogar, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, es gab auch noch die Antwort: Er hatte Angst vor dem Tod und vor der Hölle. Also die Leute damals hatten eine echte Sorge: Was passiert mit mir, wenn ich Gott am Ende meines Lebens gegenübertreten muss? Warum Sorge? Merkt ihr auch, dass man heute irgendwie milde lächelt? Denn wir haben jetzt einen liebenden Vater, wir haben doch Abba, Daddy, einen barmherzigen, liebenden Gott. Die Menschen damals hatten ein ganz anderes Bild von Gott, ein strafender, unbarmherziger, rasender Gott. Von daher hatten sie eine gesunde Ehrfurcht vor Gott, aber leider hat diese Angst sie in die Ablassfalle getrieben, weil sie einfach noch nicht selber im Wort Gottes nachlesen konnten, muss man ja so sagen. Darüber sind wir heutzutage weg. Die Botschaft von Jesus zeigt uns den Weg. Die Ehrfurcht vor Gott sollten wir aber dennoch behalten. Denn die Furcht Gottes öffnet uns die Augen dafür, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Und dann sind wir wirklich froh, dass Jesus für uns gestorben ist. Sonst würden wir alle in der Hölle landen. Apropos Hölle: Was wissen wir über die Hölle? Mögliche Antworten: Ort, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. B. Da, wo der Teufel wohnt. C. Partymeile in besonders heißer Klimazone. D. Abwesenheit von Gott. E. Feuer. Und natürlich finden wir zum Thema Hölle, wobei Hölle ein etwas schwammiger Begriff ist, aber wir finden dazu auch Bibelstellen, so in der Offenbarung 20,10 und im 2. Thessaloniker. Er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, zu dem Tier und zu dem falschen Propheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Und im Thessaloniker: Er wird eure Not beenden und auch wir werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus der Herr für alles sichtbar erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, umgeben von loderndem Feuer. Dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. In seiner Macht und Herrlichkeit wird der Herr sie bestrafen und dem ewigen Verderben ausliefern. Die aber zu ihm gehören, werden ihn an jenem Tag anbeten und alle, die an ihn glauben, werden ihm voller Freude zujubeln. Und dieses ewige Leben, das da ja auch mit beschrieben wird, das hat mit Erkenntnis zu tun. Im Johannes 17 steht: Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also es geht darum, die Wahrheit zu erkennen, Denn Gott füllt den Himmel aus, da wo wir hinwollen, in den Himmel. In ihm und durch ihm ist Himmel. Jesus ist Himmel. Was aber ist mit der Hölle? Wenn es bedeutet, dass Gott dort nicht ist, kann es das sein, wenn Gott doch allgegenwärtig ist? Wäre die Hölle dann ein Ort out of order? Im Psalm 139 sagt der Schreiber: Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Bettete ich mich im Scheol, siehe, du bist da. Also hier wird die Allgegenwärtigkeit von Gott beschrieben. Es gibt also keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Und die Frage ist eigentlich, was fürchten wir mehr, die Hölle oder den lebendigen Gott? Was ist, wenn die Hölle die Antwort Gottes auf das Böse ist? Und Menschen, die sich für das Böse entschieden haben, sind in der Ewigkeit mit dem Gott konfrontiert, den sie abgelehnt, verleugnet und verfolgt haben. In Hebräer 10,31 steht: Wie furchtbar wird es allen ergehen, die dem lebendigen Gott in die Hände fallen. Und in Matthäus 10,28: Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Und das ist ein interessanter Aspekt, einfach zu erkennen: In der Hölle ist Gott nicht abwesend, sondern sie ist die volle Konfrontation mit seinem Zorn und seiner Zerstörung der Sünde. Im Hebräer 10,39 steht auch: Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Und in diesem Moment möchte ich euch quasi das mitgeben, dass dadurch wieder gerade gerückt ist, dass es nicht gilt, die Hölle zu fürchten, so wie wir das vorhin gemerkt haben, der Begriff Hölle, sondern es geht darum, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu fürchten. Und wir wollen doch nicht so sein wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen, sondern an unserem Glauben festhalten. Und so werden wir das Leben bekommen. Vielleicht darf ich dir nochmal die Frage stellen: Warum glaubst du an Jesus? Mögliche Antwort: Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Oder weil er Gottes Plan erfüllt hat. Oder weil er die Strafe für meine Sünde getragen hat, die Gott sonst auf mich legen würde. Jesus nachzufolgen aus Berechnung oder aus logischer Erkenntnis oder als Automatismus, um einer Gruppe anzugehören oder um einer Familientradition zu folgen, funktioniert nicht. Jeder braucht den einen Moment in seinem Leben, die ehrliche, nichts mehr beschönigende Erkenntnis, ein Sünder zu sein. Da, wo du dastehst wie Adam oder Eva nach dem Sündenfall, nackt, und du erkennst, dass du nackt bist. Ein Sinnbild dafür, dass du vor Gott nichts verstecken kannst. Du bist nackt, heißt auch, du hast nichts vorzuweisen. Und er ruft dich: Wo bist du? Und dann kannst du eigentlich nur sagen: Da, hier bin ich, ich glaube an Jesus. Und dieser Glaube, der trägt. Im Hebräer 11, 1 bis 3 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Was ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das Vertrauen auf Jesus, das Reich Gottes, das wir jetzt nicht sehen, dass es existiert. Und am Ende, auch am Ende von dieser Predigt, zählt einfach das, was Gott für uns geplant und gemacht hat. Und die Bibelstelle, die kennen wir alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Und deshalb ist es wichtig, dass einfach jeder von uns diesen einen Punkt in seinem Leben hat, wo er weiß, hier ist der Platz, wo mich Gott ruft und wo man antwortet, ja, hier bin ich. Und ich glaube an Jesus und ich glaube, was er für mich getan hat. In meinem Leben war es so gewesen, ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen, ich war Ministrant, ich war in der Jugendarbeit gewesen und hätte schon davon gesagt, dass ich gläubig bin, dass ich natürlich in den Himmel komme, weil ich an Gott glaube. Und dann hat sich mein Leben so entwickelt, dass ich in eine freie Christengemeinde gekommen bin, die Evangelisationen gemacht hat, große Evangelisationen mit dem Titel »Jesus liebt, heilt und befreit«. Und ich habe mich als Mitarbeiter gesehen, als jemand, der einfach auch Menschen einlädt, die Traktate verteilt hat und solche Sachen macht mir im jungen Alter noch. Und ich habe gar nicht daran gezweifelt, ja, dass ich dabei bin. Und dann war es so, dass mein damaliger Freund, sein Vater, der war an Krebs erkrankt und wir wollten unbedingt, dass er zu einer solchen Evangelisation mitgeht und in der Hoffnung, dass er geheilt wird. Ja, Jesus liebt, heilt und befreit. Also haben wir wochenlang an den Rand geredet und haben es dann tatsächlich geschafft, dass er mitgegangen ist. Und wir waren in dieser Evangelisation, die in einer großen Stadthalle stattgefunden hat und der Prediger vorne hat also gepredigt und hat einfach die Botschaft von Jesus verkündet. Und am Ende davon war ein Aufruf, dass die Menschen, die ihr Leben Jesus übergeben wollen, dass die nach vorne kommen sollen. Und jetzt hätte man ja gedacht, na, da wird doch jetzt dieser krebskranke Mensch aufstehen und wird nach vorne gehen. Und es war ganz anders. Ich bin nach vorne gegangen und weil ich einfach in dem Moment so ein Brennen und ein Klopfen in meinem Herzen hatte, das ist wirklich wie wenn Gott angeklopft hat und ich bin vorgegangen und habe zur Überraschung aller, die mit dabei waren, mein Leben Jesus übergeben und das war für mich der Punkt, wo Gott mich persönlich angesprochen hat und mich gerufen hat und ich ihm dieses Ja für ein Leben mit ihm geben konnte. Und das wünsche ich einfach jedem von uns, dass wir wirklich dieses Erlebnis entweder schon haben, dass wir auch erzählen davon und sagen, hey, Das ist das Wahre, ja, und dass wir einfach nicht vergessen, dass Gott diesen persönlichen Ruf in uns hineinsetzt und dass wir uns nicht täuschen lassen von irgendeiner Gewohnheit oder von irgendwelchen Ritualen oder von ja, Erwartungen, die vielleicht an uns gestellt werden, sondern dass wir darauf bauen, dass Gott uns persönlich ruft und er uns persönlich anspricht, er für uns, jeden Einzelnen, diesen Heilsplan durch Jesus festgelegt hatte.